Der Text, also vielleicht ist den meisten Hörerinnen und Hörern geläufig, dass es dieses Buch gibt, ein recht dicker Wälzer bei Suhrkamp in den 80er Jahren als Einband erschienen, in drei Bänden ursprünglich veröffentlicht, ebenfalls beim selben Verlag. Diese drei Bände haben verschiedene Schwerpunkte. Da gehe ich gleich drauf ein. Es ist eben eine Erzählung einer Person, die also die Handlung geht mehr oder weniger von 1936, wenn ich das richtig im Kopf habe, bis 1945. Also umfasst eben das nationalsozialistische Deutschland bis eben dann zum Ende des Krieges oder kurz vor Ende des Krieges. Hat viele autobiografische Bezüge zu Peter Weiß' Leben, aber durchaus nicht nur. Es ist eben eine Fiktion. Es gibt aber eben genau diese Bezüge von Peter Weiß ist selber auch emigriert, hat in Schweden gelebt, das in dem Roman eine große Rolle spielt. Um zu verstehen, wie dieses Hörbuch funktioniert, spielen wir jetzt erstmal ein wenig davon ein aus dem Anfang.
Diese eben geschaffenen, wiedererlöschenden Gesichter.
Diese mächtigen und zerstückelten Hände.
Diese weit geschwungenen, im stumpfen Fels ertrinkenden Flügel.
Dieser steinerne Blick,
diese zum Schrei aufgerissenen Lippen.
Dieses Schreiten,
Stampfen,
diese Hiebe schwerer Waffen.
Dieses Rollen gepanzerter Räder.
Diese Bündel geschleuderter Blitze, dieses Zertreten.
Dieses sich aufbäumen und zusammenbrechen.
Diese unendliche Anstrengung, sich emporzuwühlen aus körnigen Blöcken.
Und wie anmutig das Haar gekräuselt, wie kunstvoll geschürzt und gegurtet das leichte Kleid, wie zierlich das Ornament an den Riemen des Schilds, am Bug des Helms, wie zart der Schimmer der Haut, bereit für Liebkosungen, doch ausgesetzt dem unerbittlichen Wettstreit der Zerfleischung und Vernichtung.
Ja, ihr hört, dass der Text von, also der Text ist identisch, das ist sozusagen tatsächlich eine Lesung, deshalb hat dieses Hörspiel, das Karl Bruckmeier inszeniert hat, erstmal einen sehr starken hörbuchartigen Charakter. Der Text bleibt erhalten, wird aber in verschiedenen Stimmen aufgefächert. Hier geht es um die Betrachtung des Pergamonaltars, mit der Roman einsetzt, der Pergamonaltar in Berlin, der immer noch zu sehen ist, immer noch gehen Leute mit dem Buch von Peter Weiß dorthin. Auch das kann ich euch nur anempfehlen. Es sind junge Arbeiter, die Weiß schildert, die eben sich diesen Altar ansehen. Hier eben beschrieben wird. Und es gibt eben hauptsächlich zwei Erzählstimmen, auf die der Text verteilt ist, nämlich von Peter Fricke und Robert Stadelober. Also der eine spricht eben hat eine alte Stimme, der andere eine junge, sodass der Text plötzlich zerfällt in so zwei Perspektiven, die miteinander in einen Dialog treten, was ich persönlich eine tatsächlich sehr, sehr kluge Lösung dafür finde, dass das die Also das eben um den Roman zu erzählen und es nicht zu eben hörbuchartig werden zu lassen, tatsächlich eine bestimmte Hörspielqualität zu finden, die gleichwohl eben nicht anfängt, wirklich dann das Komplizierte des Textes zu entkräften. So, was zur Ästhetik des Widerstands hier nochmal festzuhalten ist, ist in der Betrachtung des Pergamonaltars stellen die jungen Arbeiter eben fest, dass Herakles als Held fehlt. Und es geht dann in dem ganzen Roman immer wieder darum, wie eben diese Leerstelle gefüllt werden kann. Der Kampf, es gibt sozusagen was eine materialistische Deutung, nämlich Herakles hilft den Göttern beim Kampf gegen die Titanen und dadurch gewinnen sie, glaube ich, auch. Und das wird sozusagen dann natürlich auf die Arbeit der Kommunistischen Partei bezogen und nicht natürlich, sondern eben von den jungen Arbeitern, die das eben Partei organisiert sind. Der ganze Roman ist von einer intensiven Auseinandersetzung mit dieser, also zwischen eben einerseits der Frage, wie lässt sich die historische Überlieferung aneignen, also unter anderem hier erstmal die klassische Antike und zugleich eben aber dann auch Malerei spielt eine große Rolle in Literatur. Und andererseits, wie lässt sich sozusagen dem Faschismus, der in Europa in den 30er Jahren seinen Siegeszug antritt, bis im 1945, wie lässt sich dem begegnen und zugleich damit auch das Scheitern der kommunistischen Partei ebenso wie der Sozialdemokratie und deren. Und dabei ist für Peter Weiß, glaube ich, eine Erfahrung entscheidend.
Ich konnte noch kurz den Triumph spüren, der damit zusammenhing, dass wir uns auf eine Wirklichkeit geeinigt hatten. Dass wir dieses einzigartige und kühne Abkommen getroffen hatten, alles zu benennen und zu bewerten und in unser Bewusstsein einzuschließen. Doch dann sah ich, rückwärts ausgestreckt fliegend, dass dies gar nicht stimmte. Dass das Eindeutige und Gegenständliche umgeben war von einem Gewühl, von einem Lauern und Würgen. Und unmittelbar darunter war von Namen und Bezeichnungen nur noch ein Lallen zu finden. Da ich die Sprache verloren hatte, ließ ich nichts mehr feststellen von dem, was jetzt eigentlich mit Bestimmtheit hätte kommen müssen. Ich war weggesunken aus dem Wissen, was das dort unten für ein Bahnhof war. Es war unmöglich, sich alle Einzelheiten in Erinnerung zu rufen, aus denen sich dieses Bauwerk ergab.
Ich wusste nur, dass ich es oft gesehen hatte.
Ihr hört hier, wie mit den Wiederholungen gearbeitet wird, wie tatsächlich eine Situation dann sich plötzlich auffächert zu einer anderen Situation. Die Erfahrung, die Weiß hier beschreibt, ist natürlich eben die Erfahrung des Sprachverlustes in der modernen Welt, in der eben Ding und Wort auseinandergetreten sind. Eine der Grundfragen dann auch von so, also jedem Umgang mit Sprache, der eben einsetzt längst vor dem Holocaust und dem Sieg des NS, das diese Szene spielt, im spanischen Bürgerkrieg. Und tatsächlich damit aber eine andere Mehrdeutigkeit öffnet, die Mehrdeutigkeit des Surrealismus, dem der junge Peter Weiß ja sehr verpflichtet war. Und die, wie er es, glaube ich, verstehen würde, auch die Mehrdeutigkeit jeder Ästhetik ist. Oder hier eben dann der Beobachtung eines Bahnhofs. Und eben damit tatsächlich auch Lektüren angefangen werden müssen, angeboten werden. Der Erzähler kommt, deshalb hier in den Bahnhof, kommt nach Spanien, 36, da ist noch der Bürgerkrieg, oh, 34, pardon, ich hatte es dummerweise nicht notiert, dass der Bürgerkrieg noch beginnt noch. Und in Spanien wird sozusagen, also der Niederlage in Spanien vor den faschistischen Teilen, also der Republik Spanien, deutet schon an, was der Zweite Weltkrieg dann durchführt, nämlich in große Niederlage tatsächlich emanzipatorischer Bewegung. In Spanien bekanntlich, das werdet ihr wissen, gab es anarchistische und stalinistische Kräfte, die sich gar nicht grün waren, und die stalinistischen haben durchaus dafür auch gesorgt, dass die Anarchisten, also es gab dann durchaus Kämpfe zwischen den verschiedenen Gruppen, in denen sich dann die Republik zerrieben wurde, und andererseits eben genau auch die Faschisten nicht begegnet wurde. Ob das anders gewesen wäre, wenn sie sich nicht zerrieben hätten, das kann ich nicht sagen. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle in dem Roman von Peter Weiß, der in der Hinsicht wirklich sehr, sehr aufregend zu lesen ist.
Wir wissen, dass eure Haltung integer ist. Ihr braucht deshalb nicht nach der Richtigkeit eines jeden Worts zu suchen, braucht euch nicht drum zu bemühen, wiederzugeben, was ihr gelernt habt, sondern sollt euch an das heranmachen, was noch unbestimmt, ungenau ist.
Die meisten schwiegen. Und wie an eine Diskussion überhaupt zu denken sei, fragte einer, wenn jede Äußerung registriert und im gegebenen Fall dem Sprecher zur Last gelegt würde. Hodann wandte sich an Diaz und sagte, dass der Macht des Dogmatismus verschärfte historische, wissenschaftliche, philosophische Bildung entgegengestellt werden müsse.
Gerade in einer zugespitzten Situation ist die Meinungsäußerung unumgänglich.
Damit würde, so ließ Diaz durch seinen Dolmetscher antworten, der Anarchismus heraufbeschworen zu einem Zeitpunkt, da die Arbeiterklasse festeste Organisation benötigte, um sich gegen den Einbruch des Chaotischen zu wehren.
Ja, ihr hört, dass das ganze Hörspiel skandiert ist mit Geräuschen, das alles, was sozusagen dann plötzlich in so eine realistisches Sprechen in der Situation kommt, dann mit Geräuschen wie hier, also mit eben nicht realistischen Geräuschen unterlegt wird, mit Steine reiben oder eben Flügel schlagen, dass hier skandiert wird. Hier ein Gespräch, das eben in Spanien geführt wird, und ihr habt die Position, glaube ich, unschwer identifizieren können. Der Erzähler, der zusammen mit dem Arzt Hodann hier mit einem Dias diskutiert, der tatsächlich eher so eine stalinistische Position hat. Was mich wirklich beeindruckt bei diesem Versuch, die Ästhetik des Widerstands in ein Hörspiel zu bringen, und ich habe, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass es sich um ein nicht ganz 12-stündiges, aber eben um ein 12-teiliges Hörspiel handelt, das hier in 12 CDs zur Verfügung gestellt wird, die alle so um die 52, 53 Minuten haben. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist das Sendeformat im Bayerischen Rundfunk, mit dem das erstmals ausgestrahlt wurde. Ich weiß gar nicht, ob es hier beim NDR auch ausgestrahlt wurde. Das ist auf jeden Fall sozusagen genau die nicht vollständige Stunde, nämlich die Stunde mit Nachrichten und vielleicht sogar Werbung, in der das dann läuft. Aber tatsächlich ist eben bei diesem Versuch, dass, wie gesagt, was mich beeindruckt hat, dass das Hörspiel so genau am Text bleibt. Wie wenig es eben die einzelnen Szenen wirklich zu Szenen macht, in denen dann plötzlich der Text umgeschrieben wäre. Und ihr habt das ja hier gehört, es gibt dann zwar tatsächlich Stimmen, die eben Teile sprechen. Es wird dann aber immer wieder gewechselt und in die indirekte Rede, von der die Ästhetik des Widerstands so sehr lebt, bleibt erhalten. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut, weil damit genau nicht angefangen wird, so ein Abenteuerhörspiel daraus zu machen, was durchaus denkbar wäre. Wie gesagt, der Erzähler erlebt da einiges. Das ist eine aufregende Zeit. Sondern das ist aber auch nicht das, was Weiß wirklich interessieren würde, sondern Weiß hat eben die Auseinandersetzung zwischen Anarchisten, Kommunisten, zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten interessiert. Es gibt ein langes Kapitel in dem Roman oder einen langen Teil, das Kapitel gibt es dort eigentlich nicht. Weiß hat sehr früh angefangen, seine Roman nicht zu unterteilen, sondern immer nur mit Absätzen voneinander abzusetzen, wo er tatsächlich das Scheitern der Zusammenarbeit zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten in Schweden referiert. Das zum Beispiel fehlt in dem Hörspiel, sicher auch, weil es im bundesdeutschen Publikum da die Details nicht ganz so interessieren werden, auch wenn es eben wirklich deshalb spannend ist, weil es eben genau eine Frage ist, was hätte da was anderes bedeutet. Also da wird, das ist dann sozusagen, das ist das, was Weiß immer wieder bewegt, was ist das eigentlich, das Scheitern eben der kommunistischen Bewegung im Westeuropa. Dafür gibt es eben andere Sachen wie die Begegnung mit Brecht, die sehr ausführlich geschildert wird. So, und das, ich finde tatsächlich erstmal, die Kürzungen sind plausibel und natürlich auch notwendig bei einem Buch, das fast 1000 Seiten hat. Und versucht wirklich erstmal sowas wie diesen Stoff zugänglich zu machen, ohne dass der tatsächlich wirklich zu einer leichten Kost wird. Denn die Geschichte, um die es hier geht, ist kaum verdaulich. Die Arbeiterinnen, die am Anfang vom Pergamon-Altar stehen, werden schließlich entdeckt. Also werden Teil einer Widerstandsgruppe. Das Vorbild ist die Rote Kapelle und werden dann hingerichtet.
Unser Freund hatte sein Kind noch gesehen, das die Gefährtin von Mauern umgeben geboren hatte. Und viele schreiben in dieser Stunde wohl an ihre Kinder, die nicht mehr älter werden können in ihnen. An ihre Geliebten, die unser Geschick weiterzutragen haben. Und dass es uns gewährt ist, zu schreiben, gehört auch zu dem Reglement, das den Eindruck erwecken will, es gebe selbst hier bei uns noch einen Rest von Menschlichkeit. So habe ich denn an meine Eltern geschrieben, dies aber ist der Abschiedsbrief. O Herakles, das Licht ist fahl, der Bleistift stumpf. Ich hätte alles anders schreiben wollen, doch die Zeit zu kurz und das Papier zu Ende.
In der Ästhetik des Widerstands geht es weniger um die Geschichte des Holocaust, auch wenn das im Hintergrund natürlich eine Rolle spielt. Aber die Erzählperspektive ist eine, in der eben mit dem Fokus auf die kommunistische Bewegung, dass deren Scheitern vielleicht genau auch mit dieser Frage, mit der Vernichtung der europäischen Juden, mit dem ganzen Antisemitismus zu tun hat, den blinden Fleck vieler kommunistischer Bewegungen auch zuvor. Das ist so eine Frage, ob das tatsächlich bei Weiß wirklich noch eine größere Rolle hätte spielen können. Er hat bekanntlich ebenfalls im Hörverlag erschienen, die Ermittlungen geschrieben, in der aber eben genau der Holocaust zuallererst als Ausdruck kapitalistischer Verhältnisse erscheint und trotzdem natürlich unglaublich viel erzählt wird. Eine Sache, die ich jetzt sozusagen dann auch nochmal empfehlen möchte. Das Ganze, wie gesagt, rausgegeben bei der Hörverlag, die Ästhetik des Widerstands in 12 CDs unter der Regie von Karl Bruckmeier. Das ist der ehemalige Hörspielchef des Bayerischen Rundfunks. Der hat unter anderem, dadurch könnte er manchen von euch bekannt sein, von Ammer und Einheit das Radio Inferno mit betreut. Heute ist Herbert Kapfer der Hörfunk, der Hörspielredakteur, und der hat aber auch die Dramaturgie und die Redaktion von dieser Arbeit gemacht. Ich finde daran interessant, dass an dem Projekt das nochmal zu sehen ist, wie das tatsächlich die öffentlich-rechtlichen Anstalten immer wieder tatsächlich doch auch beanspruchen dürfen, wichtige Projekte zu machen, die auch für Hörerinnen des freien Radios große Bedeutung haben können, weil tatsächlich eben der Bezug zu Peter Weiß' Ästhetik des Widerstands schon einer ist, wo ich denken würde, dass wir sehr wichtig, dieses Buch nicht zu vergessen, und ist auch nicht immer gleich in so einem Lesekreis, da geht es um ganz, ganz viel Bildung, Modus wahrzunehmen. Ich finde tatsächlich, ich habe das Buch vor Jahren gelesen und fand es eigentlich weil die Sprache so wunderbar präzis ist, ein sehr, sehr gut lesbares Buch. Das sind, wie gesagt, 1000 Seiten, ihr solltet schon Sommer Zeit haben und statt zu arbeiten, euch anders kaputt zu machen, der Lektüre widmen, aber es ist tatsächlich jetzt nicht so, das ist völlig unlesbar wäre, im Gegenteil. Aber trotzdem macht das Angenehme an der Aufnahme ist, dass erstmal sehr viel, also erstmal sehr den Raum aufmacht und tatsächlich eben nicht die Lektüre erspart, aber tatsächlich, glaube ich, die Lektüre erleichtern kann oder zumindest so einen Zugang geben kann. Wie gesagt, es macht auch Spaß, das Buch einfach dabei zu haben, ein bisschen zu gucken, wie haben die eigentlich gearbeitet. Dem 12 CDs ist beigegeben, ein kleines Büchlein, das ich deshalb hervorheben möchte, was ich wirklich sehr, sehr fein finde, ist, dass die bestimmte Bilder, um die es geht, also zum Beispiel Teile aus dem Pergamonaltar, Guernica von Picasso wird ausführlich von Peter Weiß angeschaut. Das Fluss der Medusa von Jericho, das Bild von Goya, sind hier in wirklich guten Reproduktionen mit abgedruckt, sodass tatsächlich neben dem Hören dann tatsächlich diese Bilder angeschaut werden können. Und es wird so ein bisschen zum Hintergrund der Roten Kapelle mitgeteilt. Also es sind mit Fotos und tatsächlich nochmal auch zur Art und Weise, wie sich die Figuren in dem Roman auf historische Figuren beziehen. Das hat natürlich Weiß umbenannt, um den fiktiven Charakter zu erhalten. Andere Komplexität als bei Imre Kertész, aber eben durchaus eine Komplexität literarischer Arbeit, um eben eine bestimmte Geschichte zu bergen und zu tradieren. Ich fasse das nochmal, sag nochmal kurz, das war eben in der Hörverlag erschienen, Peter Weiß, Ästhetik des Widerstands, 12 CDs. Die ganzen werden verkauft für nicht weniger als 59 Euro. Das sind dann immer noch 5 Euro pro CD, es geht immer noch. Das sind eben leider, es gibt keine MP3-Ausgabe, seit ich das gesehen habe, in der sich das dann leichter sozusagen auch transportieren ließ. Das Ganze ist sehr hübsch aufgemacht und tatsächlich, wie gesagt, mit diesem Büchlein dabei schon eine sehr schöne Möglichkeit. Und wenn ihr Leute kennt, die das noch nicht gelesen haben und ihr möchtet und von denen ihr auch nicht glaubt, dass sie es lesen werden, dann ist das zum Beispiel ein sehr hübsches Geschenk.